Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus dem Ostseestadion in dein Ohr, dem offiziellen Podcast des FC Hansa Rostock. An meiner Seite, wie immer, Oliver Schubert.
Hallo und herzlich willkommen.
Mein Name ist Marit Scholz. Unser heutiger Gast, ja, der hat jede Menge Erfahrung aus der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und sogar aus England mit an die Küste zu uns hier nach Rostock gebracht und hat auch im Hansa-Trikot schon gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Unsere Nummer 9. Schön, dass du heute bei uns bist, Andreas Vogelsammer.
Hallo, grüß euch.
Andreas, du bist relativ kurz vor dem Start der Saison zu Hansa gekommen. Erinnerst du dich noch an den Moment, als der Wechsel klar war?
Ja, natürlich. Ich meine, das war schon relativ lange so, ein bisschen auch in der Pipeline und hatten lange gute Gespräche. Ich glaube, der erste Kontakt war im März rum schon. Ich habe mir dann alles gut überlegt und gut durchdacht, aber es war eigentlich schon relativ früh klar, dass ich das hier machen will.
Aber wir wollen ja alles wissen. Mit wem war der erste Kontakt?
Der war tatsächlich mit dem Trainer, mit dem Brinki. Der hat mich da mal angerufen und hat mir so seine Sicht erzählt, so was er sich vorstellt oder dass er sich gut vorstellen könnte, dass ich zu ihm in die Mannschaft kommen soll. Da war es natürlich noch offen, so in welcher Liga spielt man. Ich habe das dann auch alles dann sehr, sehr interessant mitverfolgt und am Ende des Tages, ich glaube einen Tag vor oder zwei Tage vor Trainingsbeginn habe ich dann unterschrieben.
Ist auch gut so.
Ich kann mich erinnern, dass du mit dem Trainer hier durch die Katakomben gegangen bist, dir alles angeguckt hast, tatsächlich weit vor dem ersten Training. Und das ist schon ungewöhnlich, wenn der Trainer den Rundgang macht. Normalerweise macht es ja so dann eher Amir, der dann neuen Spielern oder interessierten Spielern das zeigt. Da hat man aber schon gemerkt, dass der Trainer da wirklich richtig Bock drauf hatte, dass du kommst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat er mir auch in den Gesprächen gezeigt und vermittelt, aber Amir genauso. Also da war von allen Seiten ein gutes Gefühl übermittelt worden zu mir und ist gerne, das wissen wir ja.
Ja, und dazu muss man vielleicht auch sagen, warum ihr euch so gut kennt und warum du zum Trainer auch Brinki sagen darfst, ne?
Ja, ich sag schon Trainer zu ihm auf dem Platz. Wir hatten, ich glaube, knapp 1,5 Jahre miteinander in Bielefeld gespielt. Wobei man schon sagen muss, wir standen nie zusammen auf dem Platz so wirklich. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch in keinem Testspiel, weil er ein bisschen körperliche Probleme hatte. Dann war er, glaube ich, lange krank. Dann stand man mehr oder weniger nur auf dem Trainingsplatz zusammen. Und trotzdem kriegt man das dann schon am Ende mit, wenn sich ein ehemaliger Mitspieler dann in die Trainerschiene begibt. Und ich habe das dann jetzt nicht zu 100% alles mitverfolgt, aber so ein bisschen kriegt man dann schon was mit, dass er natürlich dann auch mitbekommt, dass er hier ist.
Und hattet ihr zwischendurch auch nochmal Kontakt oder ist das tatsächlich erst so richtig wieder, ich will mal sagen, intensiv geworden, als dann klar war, er sucht einen Spielertypen wie dich?
Ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen wieder danach, als er weg ist. Da spricht man dann ganz normal immer kurz miteinander. Und dann der Kontakt, aber hat er dann wieder gesucht, dann quasi da im März. Also wir waren jetzt nicht regelmäßig im Kontakt.
Wir sprechen gleich noch ganz, ganz viel über deine Zeit bei Hansa. Gucken vorher aber nochmal auf deine fußballerischen Anfänge. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, weil ist mir jetzt gekommen. Also Brinki sagst du nicht zu ihm, du sagst Trainer. Ihr duzt euch aber schon oder gibt es auch Trainer so aus deiner Vergangenheit, die man siezen muss? Wie ist denn dann die Sprache unten in der Kabine?
Es gab Trainer, die habe ich gesiezt. Es gab aber auch Trainer, die ich geduzt habe. Also ich glaube, das handhabt jeder Trainer anders. Mhm. Ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, wen habe ich gesiezt. Ich glaube, Christian Ziege in Unterhaching damals.
Ach so, okay. Den
habe ich gesiezt auf jeden Fall, ja.
Ja, man ist ja so eine eingeschworene Mannschaft und das ist ja zwangsläufig, dass man dann irgendwie zum Du überwechselt, weil sie wirkt ja schon irgendwie distanziert. Aber gibt es tatsächlich Trainer, die gesiezt werden wollen? Interessant.
Aber ich glaube, wenn man, so wie Vogi das gerade sagte, wenn man Trainer sagt, dann umschifft man das immer ganz, ganz gut, ne? Ob man dann sie oder du sagt, sondern dann ist es eben Trainer, ne? Das ist dann weder das eine noch das andere.
Ja, aber das ist so schwierig wie bei neuen Schwiegereltern. Man versucht es zu umschiffen. Man könnte ja ohne sie und du. Manchmal kann man es ja nicht, aber interessant zu erfahren. Ja, dass die Trainer da auch unterschiedlich ticken.
Vogi, wir haben schon gerade, ich habe es jetzt gerade schon einmal gesagt und jetzt eben nochmal, Andreas sagt kaum einer zu dir, oder?
Nee, das sagt ab und zu mal meine Mama zu mir, aber das Liebste ist mir schon Vogi.
Oder Andi, sagt auch jemand Andi zu dir?
Ganz, ganz wenige Leute, vielleicht in meinem ganz engsten Kreis sagen welche Andi, ja, aber...
Was ist dir am liebsten?
Vogi.
Vogi schon, ne?
Ja. Klar, logisch. Am 9. Januar 1992 geboren, 34 Jahre jung, dass die Rückennummer 9 dann jetzt auch noch frei war, glücklicher Umstand für dich? Also ist das eine Wohlfühlnummer für dich?
Ja, ich verbinde schon mit der 9 ein bisschen mehr als mit anderen Zahlen, sage ich jetzt mal. Hat halt dann gut gepasst und ja, mir ist gesagt worden, die ist frei, die könntest du haben. Wir hätten noch eine andere Nummer gegeben, die ich interessant gefunden hätte, die war aber nicht mehr frei, deswegen ist es dann die 9 geworden.
Schön zugeschnappt.
Genau, magst du uns verraten oder ist es zu privat, warum die 9 für dich eine besondere Bedeutung
hat? Ja, ich meine, ich bin ja am 9. geboren, so deswegen hat die 9 gut gepasst. Und ja, ich trage es ja jetzt auch so, ja. Aber es ist jetzt nicht meine präferierte Nummer, die ich unbedingt haben wollen würde.
Das heißt, du hast in deiner Karriere mit anderen Nummern schon gute Erfolge gefeiert, wo du dann ein bisschen mehr mit verbindest?
Genau, richtig.
Verrat uns was.
Die 21, das war in Bielefeld, da habe ich 5,5 Jahre mit der 21 gespielt. In England hatte ich die dann auch. Mein Sohn ist dann am 21. geboren, deswegen auch passt das dann perfekt. Auch irgendwie. Also die 21 ist schon auch... eine Zahl, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren könnte, wahrscheinlich am meisten identifiziere, aber ja, die war schon vergeben und 9 ist auch in Ordnung.
Passt auch, ja. Wir haben schon gesagt, wir wollen über das Fußballerische und Hansa ein bisschen später sprechen. Lass uns ein bisschen über deine Anfänge reden. Du bist in Rosenheim geboren, aber ich glaube, zu Hause bist du in Haag, ist das richtig? Oder?
Nee, das ist, die Kleinstadt heißt Dorfen bei mir zu Hause. Das knapp 45 Minuten von Rosenheim weg. Ich bin da nur geboren, ich habe da nicht lange gelebt. Das war dann schon eher Dorfen, bei dem Elternhaus von meiner Mama. Und da bin ich eigentlich überwiegend aufgewachsen.
Das ist Oberbayern, kriege das immer nicht alles so auseinander mit Franken und Unterbayern und Oberbayern, genau. Okay.
Es ist quasi östlich von München, sogar fast auf einer Höhe, ne? Also das ist nach München ist es sogar noch dichter als nach Rosenheim, oder? Von Dorfen? Oder ungefähr gleich weit?
Ungefähr,
ne?
Gleich.
Ja, ja. Aber es ist ja eher so eine Eishockey-Ecke, ne? Also in Rosenheim, auch in Dorfen wird ja Eishockey gespielt. Warum hast du den Weg zum Fußball gefunden?
Weil ich schon mal Fußballfan war.
Ganz simpel.
Ganz, ganz einfach.
Also
andere Sportarten haben mich jetzt in meiner Jugend nicht so krass interessiert einfach.
Gab es einen Bruder, einen Onkel, einen Papa, der dich mitgeschleppt hat? Oder hast
Papa
du
war Fußballfan, der wollte immer, dass ich Fußball spiele und hat er geschafft.
Und dann bist du in Dorfen dann auch in der erste Mannschaft gekommen? Warst du so?
Nee, also ich habe die Anfänge waren dann in Haag tatsächlich. Ja. So, da haben wir früher mal gewohnt. Dann kurz, aber auch nicht lange. Und dann, dann war ich, irgendwann bin ich nach Dorfen gegangen, weil die ein bisschen ambitionierter waren und auch höher gespielt haben. Gegen auch die Jugendmannschaften dann von Bayern 60 unter Haching. Das hat mich halt damals gereizt. Dann bin ich nach Dorfen gegangen. Da war die Fahrt auch ein bisschen kürzer für mich. So ins Training oder für meine Mama damals. Weiß nicht, wie alt war ich da? 12, 13. Und dann habe ich da ein bisschen gespielt mit Kumpels, mit denen ich heute noch sehr, sehr viel Kontakt habe.
Das ist schön, wenn man aus der Jugendzeit noch Kontakt hat zu seinen Leuten.
Und kicken die dann noch?
Nee, da spielt keiner mehr.
Ah, okay.
Da spielt keiner mehr, die sind alle voll Invaliden.
Da war eher die etwas rustikale Art und Weise, Fußball zu spielen.
Aber Vogi, wann war dir dann klar, in welchem Alter, okay, das mit dem Fußball, das könnte mehr werden.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin ja dann mit 15 in die Jugend von Bayern gegangen. Natürlich, da sieht man dann die Profis trainieren am Platz nebenan und natürlich, da hat sich dann der Traum so immer mehr gefestigt bei mir, dass ich auch Fußballer werden will. Aber es ja, spielen so viele Kids Fußball und so viele haben Talent und es ist trotzdem sehr, sehr schwer, vor allem dann bei einem Verein wie Bayern München, sich da durchzusetzen. Vor allem in der damaligen Zeit, da war ja fast kaum Durchlässigkeit, so das haben wir ein, zwei immer wieder mal geschafft, aber so mittrainieren als U17, U19 Spieler war zu der Zeit auch sehr, 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 sehr selten.
Wie war es denn generell für dich so als Teenager aus Oberbayern beim FC Bayern München? War das eine große Umstellung, wenn du auch gerade eher so eine, ich sag mal, dörfliche Vergangenheit hast oder Herkunft?
Ja, also es wurde deutlich mehr Hochdeutsch gesprochen als Bayerisch wie bei mir daheim. Ja, natürlich, das ist, man musste jedes Spiel gewinnen. So dieses Mir ist an mir, das ja immer groß auch in den Medien steht, was die erste Mannschaft quasi verkörpern will. Das hat man schon auch gemerkt, dass das in der Jugend war. So, du musstest jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen. Du musstest die Spiele einfach gewinnen. Und der Druck war damals schon auch sehr, sehr groß. Also der Leistungsdruck, dass du performst.
Intern oder extern, so von außen?
Intern. So ja. Nach außen, in extern war es ja noch nicht so. Es gab auch noch keine U19-Bundesliga, die ja irgendwo im Fernseher gelaufen ist. So, das gab es, glaube ich, damals noch nicht. So, das hat sich auch alles ein bisschen geändert. Aber intern war immer die Vorgabe, wir müssen Erster werden.
Naja, bei uns zum Beispiel beim Nachwuchs, da wird auch schon ein genaues Auge drauf geworfen, wie unsere Nachwuchsmannschaften spielen. Und insofern hätte ich mir vorstellen können, gerade beim FC Bayern München, dass da auch schon von außen so ein bisschen Druck ist und Erwartungshaltung.
Ja, die war schon da, weil wir kamen als ja immer der große FC Bayern und die haben ja auch super Spieler gehabt, so, also haben sich immer die besten Spieler dann auch geholt, dann ging es ja dann los, glaube ich, ab der U17, da haben sie aus ganz Deutschland die Spieler verpflichtet auch, wo sie dachten, das sind die besten Spieler. Klar haben sie nicht alle bekommen, aber sind ja doch einige von überall dann auf einmal im Internat aufgetaucht.
Ja, Toni Kroos war ein gutes Beispiel, denke ich mal, ne? Der ja hier aus Rostock dann den Weg nach München gemacht hat. Hast du irgendwie Kontakt mit ihm gehabt? Ich glaube, er ist 2 Jahre älter als du. Hat man ihn mal gesehen beim Training oder sowas?
Ja, beim Training habe ich ihn schon gesehen, aber er war ja dann auch sehr, sehr früh bei den Profis und ist ja auch sehr früh dann ausgeliehen worden. Mit ihm habe ich auch, glaube ich, nicht einmal trainiert. Der war einfach zu gut.
Muss man so sagen.
Der war einfach zu gut.
Hast du denn im Internat gewohnt oder bist du dann von Dorfen aus immer nach München gefahren?
Nee, ich bin damals gependelt. Ich bin dann quasi ganz normal bei mir zu Hause auf die Schule und bin nach der Schule direkt am Bahnhof und mit dem Zug weiter nach München.
Aber wenn wir schon bei bekannten Namen sind, ich meine, da sind schon ein paar Jungs rumgelaufen mit dir zusammen, die man kennt. Ich werfe mal 2, 3 Namen rein. David Alaba, österreichischer Nationalspieler, Champions League gewonnen mit dem Bayern, mit Real Madrid. Diego Contento, der hat auch mit dem Bayern Champions League gewonnen, Meister gewonnen. Mehmet Ekici, lange in Bremen, Trabzonspor in der Türkei gespielt. Emre Can, immer noch in Dortmund auch aktiv. War das damals absehbar, dass das Jungs sind, die den Weg gehen könnten?
Ich fange jetzt mal bei David an. Bei dem war, also wenn es er nicht schafft, schafft es keiner. Der war über, also es war ja bei den meisten Spielern in der Jugend ist so, irgendjemand war irgendwo gut oder richtig gut, einer war unfassbar schnell, der hat einen Torriecher oder hat hinten alles wegverteidigt. Er war überall überdurchschnittlich gut und hat eine Mentalität gehabt, die war nirgendwo anders mehr gefunden. Also das war schon erstaunlich. Also wie der vorangegangen ist, der war ja, glaube ich, dann auch nur 3, 4 Monate bei uns in der U17, ist dann direkt in die U19 hochgezogen worden. Da dann, glaube ich, 3, 4 Monate später oder in der Winterpause ist er dann direkt zu den Amateuren gekommen. Der war einfach unfassbar. Der war, ja, ich glaube, es ist schwer zu sagen, so, es gibt einen perfekten Spieler, aber, oder der alles kann, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Der war unglaublich. Ich kann mich noch erinnern an unser erstes Pflichtspiel damals. Da hat er Linksverteidiger gespielt Und wir waren 1-0 hinten. Ich glaube, das war gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, er macht zwei Dinger und bereitet eins vor als Linksverteidiger. So. Ja. Also der war schon, der war einfach, war unfassbar gut. Emre Can ist ja 2 Jahre jünger, der war dann auch öfter mal bei uns dabei bei einem Turnier, das wir dann hatten, an das ich mich erinnern kann. Haben wir sogar gegen Liverpool gespielt und der hat als Innenverteidiger mit denen Katz und Maus gespielt. Er konnte aufziehen, der konnte einen Ballenschuss verteilen als Innenverteidiger. Ich glaube, die Trainer draußen sind durchgedreht, weil ein bisschen Bruder Leichtfuß war, aber der hat einfach jeden Zweikampf gewonnen. Der war halt körperlich auch schon viel, viel weiter als jeder andere, weil er damals schon die gleiche Größe hatte und unfassbar athletisch war. Unfassbar gut gewesen zu dem Zeitpunkt schon. Da wusstest du auch, der wird seinen Weg gehen. Mehmet Ekic war einfach super am Ball, so ein bisschen wie Toni Kroos, aber halt nicht auf dem letzten Level, so wie es dann wahrscheinlich Toni Kroos war. Aber eine Ruhe am Ball gehabt, den konntest du immer anspielen auf der 6. So, das war, ja, trainiert habe ich mit dem jetzt nicht so oft. Ich habe 1-2 Mal dann in der U19 aushelfen dürfen, weil ich doch auch ein bisschen Talent hatte und nicht so schlecht war. Aber das war schon außergewöhnlich so. Also die mussten es schaffen, weil sonst hätte es keiner schaffen dürfen.
Und einer von den Jungs hat sogar ein bisschen Hansa-Vergangenheit, Wladimir Rankovic, mit dem hast du auch zusammengespielt, hat auch mal 2 Saisons hier in Rostock gespielt. Kannst du dich an ihn auch erinnern?
Ja, absolute Vollmaschine gewesen. Der war ein Jahr unter mir. Der war dann auch ab und zu mal dabei, wenn Not am Mann war und wenn wir keine, nicht genügend Spieler mehr hatten. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, so war der. Da dachte man eigentlich auch, der wird seinen Weg gehen.
Ja, bis in die 3. Liga hat er es immerhin geschafft. Schafft dann ja auch nicht tatsächlich jeder dann, ne? Ja, und deine Bilanz bei den Bayern ist ja ganz ordentlich, ne? Du hast sowohl in der U17 als auch in der U19 24 Spiele gemacht. In der U17 7 Tore, in der U19 10 Tore. Trotzdem, ich glaube, das war nicht so die allerbeste Saison, die er damals hingelegt hat in der U19. Mit der Meisterschaft hatte er in der Saison nichts zu tun, ne?
Nee, genau. Also in der U17 waren wir noch im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Stuttgart. Das haben wir dann...
Ich glaube, nach Verlängerung, ne?
In der Verlängerung verloren, ja. Das war recht bitter. In der Liga gewinnen wir 2-mal gegen die und im Finale verlieren wir. Aber so ist der Fußball. Und in der U19 war es dann so, dass wir der Großteil der jüngere Jahrgang war. Und das merkt man halt dann einfach, vor allem gegen die guten Mannschaften wie Stuttgart und Co., die dann alle mit dem Jahrgang 1991 spielt, das merkst du halt in der Jugend einfach. Und wir sind mit, keine Ahnung, 80-85% mein Jahrgang 92 rumgelaufen. Das merkst du halt einfach. Und dann bist du irgendwo im Mittelfeld, guckst du da rum. Natürlich nicht einfach, vor allem für den Anspruch, den ich anfangs erwähnt habe. So, das war nicht so einfach, aber ich glaube, das war schon auch bewusst dann so gemacht, weil sie halt uns auch vertraut haben, weil wir halt einfach das Jahr zuvor schon sehr, 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 sehr gut waren.
Ich habe irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. In der A-Jugend hast du 2 Hattricks innerhalb einer Saison gemacht oder ist das Quatsch, was ich da gelesen habe?
Das kann gut sein, ja, aber...
Ich glaube, 2-mal gegen Regensburg sogar. Ich habe es auch gelesen.
Das kann gut sein, ja.
Gut, einmal war es ein 10-0, da war es nicht ganz so schwer, ne?
Das kann gut sein, aber da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern.
Na ja, gut, wenn Olli das gelesen hat, dann wird das schon...
Ich habe es tatsächlich unmittelbar kurz vor der Aufzeichnung, deswegen war es noch so präsent. Ja, und nach der Zeit bei den Bayern hattest du ja noch ein Jahr A-Jugend, bist aber nicht da geblieben, sondern bis zum KSC gegangen. War das eine bewusste Entscheidung von dir, nach Karlsruhe zu gehen? Oder haben die Bayern gesagt, du, pass mal auf, Vogi, das mit uns, das haut zwar ganz gut hin, aber trotzdem wollen wir es nächste Saison mal ohne dich versuchen?
Das Ding war, ich war mit der Schule schon fertig und war dann, habe so nebenbei ein bisschen gejobbt in einem Fitnessstudio und habe dann schon mehr auch Vollzeit trainiert. Ich glaube, wir haben 3-mal in der Woche 2-mal Training gehabt und in den Zwischenzeiten, wenn mal frei war oder so, war ich dann in einem Fitnessstudio, habe da ein bisschen so die Arbeit gemacht, die gemacht werden muss. Das war halt dann aber einfach auch zu wenig. Da habe ich auch deutlich zu wenig verdient für das, dass ich den ganzen Aufwand betreibe. Das habe ich damals dann angesprochen. Ich habe gesagt, so funktioniert das auch nicht. Ich meine, ich würde gerne eine Ausbildung dann anfangen. So, da hieß es dann so, mit Ausbildung ist das schwer zu vereinbaren mit dem Fußball. so weiter und so fort. Dann sage ich so, ja, aber dann komme ich mit dem einfach nicht um die Runden, so, das funktioniert nicht. Dann meinten sie, ja, wahrscheinlich ist eh nach dem Jahr bei uns in der U19 ist vorbei bei dir. Und dann wollte ich halt direkt den nächsten Step machen und woanders hingehen, wo ich halt dann auch sehe, okay, ich habe dann die Chance, über eine zweite Mannschaft in die erste Mannschaft reinzukommen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nach Karlsruhe zu gehen.
Nochmal 22 Spiele mit 7 Toren hingelegt, eine solide Saison. Und mit Hakan Çalhanoğlu auch noch ein, der, das kann man so sagen, dann Weltklasse-Spieler geworden ist, in einer Mannschaft gestanden.
Ja, genau. Es hat eigentlich ganz gut angefangen. Ich habe dann auch in der Vorrunde mein erstes Zweitligaspiel machen dürfen. Dann kamen mehrere Umstände dazwischen. Ich bin mal verletzt gewesen kurz. Dann wurde der Trainer da bei den Profis rausgeworfen, genau in dem Zeitraum, der dann auch vermehrt auf jüngere Spieler gesetzt hat. Die waren halt damals in der zweiten Liga im Abstiegskampf. Der neue Trainer hat auf sehr viele erfahrene Spieler gesetzt. Dann war dann nach oben hin gar keine Chance mehr. Ich durfte auch nicht mehr mittrainieren. Dann war ich das ganze Jahr überwiegend in der U19, war ab und an mal bei den Amateuren noch mit dabei. Und im zweiten Halbjahr war dann Hakan bei uns, fester Bestandteil. Da hat man schon auch gesehen, der hatte außergewöhnliche Qualitäten. Vor allem sein rechter Fuß, sein Freistoß, seine Standards waren unglaublich. Aber der war damals auch bei mir im Internat dann in Karlsruhe, wo ich dann war. Und er hat sich die Bälle an die Mittellinie hingelegt und hat da am Tag 500 Mal die Dinge aufs Tor gefeuert. So in seiner Art und Weise, so wie er das eine, ich sage schon fast legendäre Tor gegen, ich glaube Dortmund war es, wo er den Ball von der Mittellinie fast reinknallt. So, und das hat der trainiert tagtäglich.
Sowas kommt dann auch nicht von ungefähr. Genau. Ne? Hast du Kontakt zu den Jungs von früher noch, die jetzt tatsächlich eine große Nummer im Weltfußball sind?
Nee. So, wenn man sich mal sieht, dann quatscht man vielleicht mal kurz. Aber so richtig direkten Kontakt ist da nichts mehr.
Wenn man sich mal sieht, ist gut. Ich frage mich, wo trifft man auf solche Leute?
Ja, ich habe gegen Alaba hatte ich dann ein paar Spiele noch gegen ihn. Da quatscht man dann ein bisschen quatscht kurz mal über die alten Zeiten, was alles vorgefallen ist. Oder kann sich immer der ein oder andere noch ein bisschen dran erinnern. So das kurzer Smalltalk. Und dann geht man aber auch wieder seine eigenen Wege.
Wir sprechen jetzt hier irgendwie über diese Weltfußballer. Würdest du sagen, dass so eine Mischung aus Talent, Physis, also Gen und Ehrgeiz irgendwie, das Gesamtpaket ist, was dann irgendwie ein Spiel auch dazu bringt, ganz oben zu stehen? Oder
ich glaube, wenn du das Gesamtpaket hast, steht dir nichts im Weg. Wenn du nur Talent hast, wird es nichts. Und ich glaube, ich bin das beste Beispiel, wenn du eine Arbeitseinstellung entwickelst für den Sport, mit der Mentalität, dann kannst du es auch schaffen mit weniger Talent. Ich hatte mit Sicherheit auch Talent, aber es gab Spieler bei uns in der Jugend, die deutlich mehr Talent hatten, hundertprozentig. Aber ich war halt einfach im Kopf wahrscheinlich stabiler und habe viel mehr an mir gearbeitet, als die das dann am Ende des Tages wahrscheinlich gemacht haben. Ich kann es jetzt auch nicht beurteilen zu 100%, aber oftmals ist es einfach dann die restliche Arbeitseinstellung, die du brauchst, um wirklich immer weiterzukommen.
Vielleicht ist es ja auch dieses in Anführungsstrichen Problem, dass die Jungs, die viel Talent haben und denen das sehr leicht gefallen ist, irgendwann diesen Schalter nicht mal umgelegt bekommen und eben glauben, dass Talent reicht, ne?
Ich glaube auch so, weil denen wird ja die ganze Zeit erzählt, wie toll und gut sie sind und mittlerweile ja auch schon dann, denen werden Verträge hingelegt, da muss man mit den Ohren schlackern. Das ist halt dann einfach so. So hat sich der Fußball entwickelt. Und wenn es dann mal ein bisschen Gegenwind gibt, weil halt ja in den, sag ich mal, in den ersten drei Ligen halt dann auch richtiger Männerfußball dann gespielt wird, so das ist halt dann ein Haifischbecken und dann wird man halt gefressen. Und mit dem dann klarzukommen, oder wenn du das nicht annimmst, dann wird es sehr, sehr schwer.
Du bist auch schon ein ehrgeiziger Mensch, ne?
Also auf jeden Fall.
Auch privat oder nur wenn es um Fußball geht?
ich glaube schon generell ehrgeiziger Mensch. Ich hasse verlieren. Und auch wenn ich es vielleicht nicht immer direkt nach außen zeige, aber ja, vielleicht eine kleine Anekdote, so mein verschossener Elfmeter hier gegen Wiesbaden, eigentlich ein super Spiel gemacht, aber das kotzt mich so an, das ist, da hocke ich zu Hause, da braucht mich keiner mehr ansprechen, da will ich meine Ruhe haben.
Wir haben das Spiel 3-0 gewonnen.
Da bin ich so angepisst, dass, ja.
Was hilft dann in den Situationen? Muss man dich dann in Ruhe lassen? Oder?
Am besten in Ruhe lassen, ja. Einfach mich nicht ansprechen, nicht nerven. So. Ja, mein Puls ist eh schon oben, weil ich mich selber über mich so ärgere. Ja. So, klar, ich weiß, das passiert, so, das legt sich dann schon wieder. Aber trotzdem im ersten Moment, das kotzt mich einfach nur an. Und könnte ich mich selber, ja, schlagen dafür.
Das Einzige, was wahrscheinlich ein bisschen hilft, ist, dass dann tatsächlich das Spiel gewonnen wird, dass es einen dann nicht zu lange beschäftigt. Ne? Ich meine, stell dir vor, das Spiel geht 0-1 aus, dann ist es natürlich noch eine Nummer, die dann auch im Kopf dann bleibt.
Genau,
ne?
Genau. Mit Sicherheit hilft das dann schon ein bisschen. Ich meine, ich bin jetzt auch lange genug im Geschäft dabei und ich weiß, sowas passiert und es wird auch immer wieder Situationen geben, da wo ich eine Großchance vielleicht mal verballer. Am Ende des Tages schwamm drüber und versuchen einfach das nächste besser zu machen. Wenn es dann wieder nicht klappt, ja, dann kacke, dann muss der nächste halt sitzen. So, das kann halt in einem Spiel kann mal sehr, sehr wehtun, aber so dementsprechend bin ich halt nach dem Spiel. So, ist halt dann so.
Da würde mich tatsächlich interessieren, ob deine Freunde dich gern zum Spieleabend einladen oder ob du da auch so ehrgeizig bist dann.
Ja, ich bin jetzt nicht so der Spieleabend-Typ, aber ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig. Ich hasse einfach verlieren und will am liebsten überall gewinnen.
Ja, bist du bestens bei uns aufgehoben.
Wenn du sagst, Spieleabend-Typ bist du nicht, was machst du denn so, wenn du nicht gerade auf dem Platz stehst? Privat, hast du irgendwelche anderen Hobbys?
Ja, ich meine, das Übliche. Ja,
Plazy.
Bisschen Plazy, dann mein Kleiner, mit dem sich beschäftigen, schauen, wie der sich entwickelt. Das macht schon auch sehr, sehr viel Spaß. Mit meiner Familie einfach Zeit verbringen, runterkommen, Käffchen trinken. Aber Leute beobachten, das bringt mich auch runter.
Aber einen anderen Sport machst du nicht irgendwie noch?
Ja, ins Gym gehe ich noch ab und zu mal so. Das macht mir auch Spaß und da kann ich auch oftmals gut den Frust rauslassen.
Und dann richtig Strecke schwimmen, ja, so, dass du dir Zeit...
Ins Gym,
Entschuldigung, ich habe verstanden, schwimmen, Entschuldigung. Ins Gym, ja gut, okay, du hast da hast ja vorhin erzählt, dass du auch im Fitnessstudio ein bisschen gearbeitet hast, da ist so ein bisschen die Liebe dafür dann auch entstanden?
Ja, ich war, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen ausholen, zu der Zeit in Karlsruhe, da habe ich mich nicht wirklich wohlgefühlt, ich bin ein Wohlfühlspieler, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann geht's mir nicht gut, dann... Ja, habe ich damals mich nicht wirklich sehr gut ernährt, habe zu viel zugenommen, war einfach, ja, für einen Leistungssportler fett. Und das wollte ich, da hat es dann einen Klick gemacht bei mir im Kopf. So. Das ist, ich glaube, das, was ich auch gerade erzählt habe. Es muss Klick machen und man muss was verändern. Und da habe ich dann gesagt, hey, du bist nicht der Allergrößte, aber du musst dich wehren, deine Gegenspieler, deine Innenverteidiger, Gegner, die sind alle 1,90 Meter, die sind ein, zwei Köpfe größer, du musst dich wehren gegen die. Habe ich angefangen zu trainieren, damit ich meine Sprungkraft verbessere, damit ich meinen Körper reinstellen kann. Und ich glaube schon, dass mich das ein Stück weit auch dann ein bisschen in die Bundesliga getragen hat.
Super Stichwort. Wenn wir jetzt mal einen weiteren Weg verfolgen, wir sind jetzt quasi im Männerfußball angekommen, dann ging es dann tatsächlich für eine Saison zurück nach Rosenheim. Keine anderen Optionen gehabt oder wolltest du die Wohlfühl-Oase zurückhaben, weil du ja gesagt hast, so richtig wohlgefühlt hast du dich da in der Zeit davor nicht?
Auch mit, Wohlfühl, zurück zur Wohlfühl-Oase. Ich meine, ich war in der Jugend auch nur ein Jahr in Rosenheim und dann das erste Herrenjahr auch. Aber ja, meine Mama hat gesagt, du musst jetzt eine Ausbildung anfangen. Die habe ich dann angefangen und habe halt nebenbei in der fünften Liga gespielt.
Und hast die Jungs schön in die Regionalliga geballert mit 12 Toren?
Also alleine nicht, es also war schon eine geschlossene Mannschaftsleistung auch. Aber ich glaube, ich hatte schon auch sehr, sehr großen Anteil daran.
Ja, du warst 19 damals. Also ich meine, dass man diesen Sprung dann tatsächlich in den Herrenfußball so gut dann schafft, um von der fünften in die vierte Liga aufzusteigen, ist doch perfekt eigentlich für dich dann gewesen, so im Nachhinein ja, betrachtet.
Auf jeden Fall. Ich meine, da will ich auch gar nichts dran lassen. So, ich hätte damals schon die Möglichkeiten gehabt, in die dritte Liga zu gehen, aber dann halt als Stürmer Nummer 4, 5, das wollte ich nicht. auch dann mit Blick, so dass meine Mama mir im Nacken sitzt. Du musst jetzt eine Ausbildung anfangen. Du musst was Scheides lernen, hat sie gesagt. Habe ich das gemacht.
Hinter jedem starken Mann und so, ne?
Ja.
Was hast du für eine Ausbildung damals gemacht?
Groß- und Außenhandelskaufmann.
Okay.
Damit kann man viel machen, ne? Also genau. Das ist mal jetzt nicht auf eine Richtung jetzt festgelegt, genau. Ne?
Zumindest sind alle Bürojobs so großteils abgedeckt.
Ja.
Auch wenn ich mich da jetzt nicht wirklich drin sehe im Büro und den Computer eintippen, so. Aber war gut, ich habe da was gemacht, ich habe was gelernt. Ich weiß, wie es ist, von 7 Uhr bis 17 Uhr zu arbeiten, dann kurz was essen und dann ab ins Training am Abend, 19 Uhr Training, 22 Uhr zu Hause wieder.
Gute Schule
straffer, fürs Leben. Straffer Tagesplan war das und gute Schule fürs Leben gewesen,
ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und vor allen Dingen auch, um zu wissen, dass man das eigentlich dann die nächsten 10, 15 Jahre als Fußballer eigentlich nicht machen möchte, ne? Also umso genau. Besser dann. Ne?
Genau.
Und dann der nächste Schritt, also von der 5. in die 4. Liga aufgestiegen, die 4. Liga dann aber schnell ausgelassen, nach Haching gewechselt, in die 3. Liga, auch wieder so dieses kleine, familiäre, aber doch ambitionierte Umfeld in Unterhaching, hat dich das gereizt?
Ja, die wollten unbedingt. Ich wollte das unbedingt, hatte gute Gespräche mit denen dann. Und die haben es auch ermöglicht, die Ausbildung weiterzumachen. Ich habe dann meine Ausbildungsstelle auch gewechselt, damit das ein bisschen einfacher ist, weil man ja dann doch öfter auch mal zweimal Training am Tag hatte. Das haben sie mir gegeben. Die Chance wollte ich wahrnehmen, habe sie gemacht. Habe nach 2 Jahren die Ausbildung dann auch abgeschlossen. Meine Mama war überglücklich.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Genau, und dann konnte ich meinen Fokus komplett auf den Fußball richten.
Du hast da sehr erfolgreiche Zeit gehabt in Haching, ne? Über 100 Spiele gemacht, Pflichtspiele gemacht, davon weit über 90 in der 3. Liga, 25 Tore, eine gute Quote. Du hast dich wohlgefühlt da.
Auf jeden Fall, war super schöne Zeit. Wir waren eine sehr, sehr junge Mannschaft. War ja damals ein bisschen ein Ausbildungsverein, da sind ja auch sehr, sehr viele Spieler dann, die jetzt 1., 2. Liga, oder jetzt vielleicht nicht mehr alle, weil schon der eine oder andere mal auch aufgehört hat, aber die es weiter nach oben geschafft haben, sehr viel Spaß gemacht.
Und dann ruft der Menschenfänger Frank Schmidt an, vom FC Heidenheim. Wie ist das gelaufen?
Wer wollte davor schon mal? Ich glaube, 1,5 Jahre vorher hat er schon mal angerufen. Da hat es dann nicht geklappt und dann hat es die Möglichkeit gegeben und ja, da haben sie mich ein bisschen gecatcht mit. So, es lief dann nicht so, für beide Seiten nicht so, wie erwünscht.
Aber lass uns gleich darüber reden, kurz doch nochmal, tatsächlich hat Frank Schmidt dich angerufen, der Trainer und im Prinzip Allesmacher beim 1. FC Heidenheim? Oder lief das über einen Mittelsmann noch?
Ich weiß nicht mehr, wie es war genau. Er hat mich mit Sicherheit angerufen.
Aber du hast schon mit ihm auch gesprochen.
Ich habe mit ihm auch schon gesprochen davor, ja. Auf jeden Fall. So, aber wie das genau ablief, das weiß ich nicht. Es ging auch dann relativ schnell. Mein Vertrag lief aus im Sommer in Unterhaching. Es war die letzte Möglichkeit für Unterhaching, so ein bisschen Kohle zu machen.
Weil du in der Winterpause gewechselt bist?
Genau, weil ich in der Winterpause gewechselt bin. Heidenheim wollte das dann auch bezahlen. Und dann habe ich quasi unter Haching einen guten Dienst getan, wobei die dann am Ende des Jahres runtergegangen sind. So, war nicht so toll für die, aber ich habe meinen nächsten Step gemacht. So, ich wollte unbedingt so hoch es geht spielen und da war dann halt die 2. Liga der nächste Schritt nach der 3.
Aber du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, so optimal gelaufen ist nicht. Was war los?
War schwer zu sagen. Gibt mit Sicherheit mehrere Gründe. Sind vielleicht auch nicht so warm geworden miteinander dann, wo man sagt, okay, das Verhältnis war super, hat nicht so gepasst. Ich habe mit Sicherheit auch nicht meine Leistung gebracht. Frank Schmidt war, ja, musste halt auch immer Vollgas geben, das habe ich schon versucht, aber wir sind halt nie auf einen Nenner gekommen dann so wirklich und ja, als Stürmer musst du dann treffen, ich treffe dann nicht.
Du hast leider gar kein Tor geschossen in der Zeit.
Gar kein Tor gemacht, und dann, ja, dann hieß es auf einmal, du sollst wieder gehen.
Gut, aber wenn du auch selber sagst, das hat auch von deiner Seite nicht gepasst. Manchmal gibt es ja so Entscheidungen im Leben, wo man dann hinterher sagt, okay, ich hätte es mir anders vorgestellt und anders gewünscht. Umso schöner der nächste Step dann muss man, kann man ja, denke ich, auch schon in der Retrospektive so sagen, deine wahrscheinlich erfolgreichste Zeit. Du bist dann nach Bielefeld gewechselt mit der Krönung Aufstieg in die Bundesliga.
War auch anfangs holprig. Ich glaube, in Summe dann 44 Spiele ohne Zweitligator, da macht man sich schon auch seine Gedanken dann. Ist man gut genug überhaupt dafür? War keine einfache Zeit. Irgendwann ist der Knoten geplatzt. Ist der erste Ball drin gewesen, nächstes Spiel der zweite. Dann das dritte Spiel in Folge getroffen und auf einmal denkt man so, okay, es klappt ja alles. So. Und hat dann schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr geprägt, die Zeit in Bielefeld. War unfassbar schön. Wir haben es dann, ja, sage ich mal, veredelt mit dem Aufstieg, den uns wahrscheinlich keiner zugetraut hat. Dann nochmal veredelt mit dem Klassenerhalt, den uns noch weniger zugetraut haben. Das war einfach eine super schöne Zeit und ja, an die denke ich sehr, sehr gern zurück.
Du hast über diese Durststrecke gesprochen, wenn es da mal nicht klappt mit den Toren. Was machst du da? Also ich kann mir vorstellen, dass einen das mental auch sehr beschäftigt. Wie behältst du deinen Kopf sauber, dass dich das nicht zu sehr belastet?
Ja, wie gesagt, es war sehr, sehr schwer und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Was kann ich ändern? Der Ball wollte einfach nicht rein. Dann stehe ich wieder falsch. Dann kam der Ball mir in den Rücken. Dann schieße ich am Pfosten oder an die Latte.
Hast du dann irgendwie so Menschen in deinem Umfeld, Familie, Freunde, Kollegen?
Die versuchen mich schon aufzubauen und haben das schon so versucht, so, aber die können mir nicht helfen. Die wissen ja, der Großteil weiß nicht, wie es im Profifußball dann abläuft. So. Ist halt dann auch Fakt. Dass es dann anders ist. So, man kann so gut trainieren, wie man will, aber wenn es dann am Wochenende am Spiel nicht funktioniert, ist es halt nicht so toll. So, und ich habe mir dann auch Hilfe geholt von außen. Bin zu einer Kinesiologin gegangen und habe mit der über die Zeit in Bielefeld dann auch zusammengearbeitet, was mir dann auch sehr, sehr geholfen hat.
Auf jeden Fall. Der erste Schritt ist wahrscheinlich der schwierigste, aber wenn man merkt, da ist jemand, der versteht zumindest, was in Anführungsstrichen mein Problem ist, dann kann man sich auch öffnen, oder?
Man muss offen dafür sein. Ich glaube schon, vieles läuft dann, glaube ich, auch im Unterbewusstsein einfach ab. Und man muss halt versuchen, das irgendwie rauszukriegen. So. Und das haben wir dann geschafft. Und dann darüber bin ich glücklich. Ja, ich war das erste Mal bei ihr und am Wochenende drauf habe ich getroffen, das erste Mal so. So witzigerweise so, das passt halt dann irgendwie auch alles dann zusammen so und der Kreis dann geschlossen so und dann habe ich schon auch dann ab und zu mal so eine kleinere Durchstrecke wieder gehabt. Dann gab es einen Anruf, dann bin ich vorbei und am Wochenende klappt es wieder so. So. Und dann irgendwann ist das einfach zur Routine geworden, wo ich dann einfach gesagt habe, so hey, alle 3-4 Wochen mache ich das jetzt einfach fix. Und hat mir sehr, sehr geholfen auf jeden Fall.
Ja, nicht umsonst gibt es ja Vereine, die einen eigenen Mentalcoach und so weiter und so fort haben. Also das ist ja nichts Ungewöhnliches heutzutage.
Ja, in einer gewissen Weise schon immer wieder verrufen auch ein bisschen so und keiner traut sich drüber zu sprechen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich, wenn man da dann Probleme hat oder was heißt Probleme hat, aber wenn man sich Gedanken macht, dass man mit irgendjemand drüber spricht, der eine andere Sicht drauf hat.
Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit und gesunde Ernährung. Das sind drei Sachen, die einfach zusammengehören. Ansonsten schaffst du es einfach auch im Profifußball nicht. Mit Fabi Klos hast du ein gutes Duo gebildet in Bielefeld, ne? Das hat gut funktioniert, ne?
Ja, super. Ich glaube, die Anfangszeit war auch nicht ganz so einfach zwischen uns. Das hat er mir auch öfter mal gesagt.
Konnte er dich nicht leiden?
Leiden weiß ich nicht. Ich glaube, leiden schon, aber ihm hat es halt nicht gefallen, wie ich Fußball gespielt habe mit ihm auch so. Und irgendwann haben wir eingesehen, dass wir beide mehr oder weniger füreinander gemacht sind auf dem Platz. Und dann wusste immer der eine, was der andere macht. Und
Klosamer.
Hat sich das dann so ergeben, genau. Und dann, ja.
So wurde die in der Tat immer genannt, ne? Klosamer?
Ey, ich weiß. Ja. Das war dann, wir haben uns immer ein bisschen lustig drüber gemacht auch. Hört sich schon lustig an.
Aber, ja, definitiv.
War schon eine gute Zeit, aber das waren ja nicht nur wir beide, sondern das war einfach der ganze Verein. Die ganze Mannschaft, was einfach super war. Super Zeit gewesen und jeder einzelne Spieler, mit dem man da immer gut zusammengearbeitet hat.
Auch ein ziemlicher emotionaler Verein, Arminia Bielefeld. Ich denke, schon ein bisschen vergleichbar mit Hansa, auch so was Umfeld angeht, Fans und so.
Ja, auf jeden Fall. So klar, am glücklichsten sind wir hier, wenn wir erfolgreich sind. Das war da auch so. Wenn es nicht so läuft, dann ist auch mal schnell ein bisschen düsterer.
Ja.
Es ist ja normal, gehört auch zum Fußball dazu. Gibt, glaube ich, wenig Vereine, wo das anders ist. Aber es geht halt leider nicht nur immer bergauf. Ist halt leider so.
Aber für dich ist ein emotionaler Verein wahrscheinlich auch attraktiver als ein Verein, wo es auch irgendwie so keinen interessiert, wie du spielst? Oder würdest du dich wohler fühlen, wenn das Umfeld ein bisschen ruhiger ist?
Es ist geiler, wenn man vor einem vollen Haus spielt, wenn man emotionale Fans im Rücken hat. Das ist schon geiler. Und trotzdem ist der Druck auch höher. So, wenn man jetzt in Unterhaching war, der Druck nicht so hoch. Es wird auch mit Sicherheit hier in der dritten Liga einige Vereine geben, wo der Druck nicht so hoch ist, wie es bei uns ist. So, trotzdem spielt man lieber vor vollem Haus mit, keine Ahnung, 20.000 Fans aufwärts. Ist geiler als vor 2.000, 3.000, keine Ahnung. Es macht schon mehr Spaß und deswegen will ich schon sowas vorziehen. Das schon, vor allem wenn es läuft, dann ist das Gefühl ist unbeschreiblich. Ja. So. Das sind Gänsehautmomente, die kann man keinem erklären, so das schwer in Worte zu fassen.
Da muss man schon dabei gewesen sein. Vielleicht deshalb auch der Wechsel dann von Arminia Bielefeld zu Union Berlin, wo es dann nochmal eine kleine Stufe höher ging, auch was so Emotionalität und Umfeld angeht.
Ich wollte einfach was Neues sehen. Hatte die Möglichkeit, mit Union auch international zu spielen. Das hat natürlich dann auch eine Rolle gespielt. Union Berlin tickt anders als viele andere Vereine. Also ich kann mich auch erinnern, wir haben 4 oder 5 Spiele in Folge verloren. Da war nur Positivität. Also es war kein Auspfeifen. Alle waren immer positiv den Spielern gegenüber oder dem Verein gegenüber gestimmt. Das war schon auch einzigartig, glaube ich. Das gibt es auch ganz, ganz selten. Das ist auch, was ich gerade meinte. Und trotzdem ist die Erwartungshaltung dann doch höher gewesen, weil sie erfolgreich waren. Wir waren erfolgreich. Hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Also das war auch eine super, super schön, auch wenn es nur ein Jahr war. Aber es war sehr lehrreich und sehr, sehr schön und cool dort zu spielen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass einfach die Mannschaft dort einen Spirit hatte, dass seinesgleichen in den Teams, denen ich ja bisher gespielt habe, seinesgleichen sucht.
Der Verein wirkt zumindest in der Vergangenheit auch sehr familiär, ne? Alles sehr klein, alte Försterei, und das ist natürlich irgendwie auch was ganz Spezielles. Also das kannst du ja besser beurteilen.
Auf jeden Fall, aber ich sehe uns da auch ähnlich. So. Das ist schon in einer gewissen Weise sind da die Ähnlichkeiten zu sehen. So macht halt Spaß, das ist einfach geil. Da lässt man sein Herz auf den Platz dafür.
Und in der Hauptstadt zu leben, war dann auch nochmal eine ganz andere Nummer als das, was du vielleicht vorher, vielleicht mit München ein bisschen zu vergleichen, aber ich glaube, München ist ein bisschen gediegener als der Hauptstadtlärm.
Also ich habe ja nicht in München gewohnt, sondern außerhalb, auf dem Dorf, mehr oder weniger.
Deswegen auch in deiner Zeit in Haching hast du nicht in München?
Nee, da habe ich zu Hause gewohnt bei meiner Mama. So, ne, knapp 45 Minuten zum Training gehabt. So, Berlin war dann schon anders so, das ist mir aber dann auch irgendwie zu groß, so alles so. Man hat seine Vorteile, weil man alles hat, aber halt in gefühlt 50-facher Ausführung hat man alles und man weiß nicht, wohin man Kaffee trinken soll, wo man mal essen gehen soll, wo man hin soll. Das ist schon auch anstrengend ein bisschen.
Für Millionen Städte muss man gemacht sein, ne?
Genau, da bin ich nicht gemacht für.
Wie war es denn für deine Mama? Also ihr habt ja scheinbar ein sehr enges Verhältnis. Berlin ist ja schon ein bisschen entfernt von deiner Heimat.
Ja, die Anbindung nach Berlin war besser als nach Bielefeld auf jeden Fall.
Ist das so?
Ja, durch den ICE zum Beispiel.
Ja, genau. Du steigst in München in den Zug ein und fährst durch und nach Bielefeld musstest du halt ein, zwei Mal umsteigen.
Ja.
Das ist einfacher gewesen.
Ja, und Autobahn ist ja, glaube ich, auch ganz, genau, ganz gut.
Einfach, ne? Durch.
Ja.
Kannst du einmal durchfahren. Ja. Zeitlich ist es ungefähr das gleiche gewesen.
Trotzdem, nur ein Jahr, weil das große Abenteuer Ausland nochmal gelockt hat? Oder wie ist dieser Wechsel zum FC Millwall zustande gekommen? Ja, hast du gesagt, willst du nochmal das Abenteuer Ausland mitnehmen?
Weil es immer ein Traum war, in England zu spielen. Das hat mich immer fasziniert. Ich habe immer Spiele der Premier League geschaut früher. Das hat mich einfach gereizt, schon immer. Warum, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das ist einfach so in mir gewesen. Und da gab es die Möglichkeit. So, und es ist ja nicht mehr ganz so einfach, nach England zu wechseln. Da gibt es so ein Punktesystem und Zeug und Klump, würde ich fast schon sagen, wo du fast schon im Profikader eines Bundesligisten sein musst, damit du gewisse Kriterien erreichst, damit du darüber wechseln kannst. So. Und ich wusste nicht, ist das mal vielleicht meine letzte Chance, das hinzubekommen. Ich war dann auch schon Ende 20, wollte das dann unbedingt machen. So, und deswegen ist nach einem Jahr Union Berlin dann auch schweren Herzens verlassen worden.
Und wie war es dann, in England anzukommen? Wie gut war dein Schulenglisch?
Nicht so gut. Die ersten paar Wochen saß ich da und habe nur Bahnhof verstanden. Dann kommt noch dazu, ist britisch, Englisch und zigtausend verschiedene Dialekte, die ja untereinander auch haben. Hier aus dem Norden Englands, dann hat man Schotten in der Mannschaft. Wenn die dann am Essenstisch sitzen und mit vollem Mund irgendwas vor sich hinprabbeln, da verstehst du kein Wort. Irgendwann kannst du es dir zusammenreimen und das wird dann schon besser. Aber hat schon auch ein bisschen gedauert. Aber das ist, also Verständigung ist, wenn der Trainer mit mir alleine gesprochen hat, war in Ordnung. Habe ich alles verstanden, da war auch alles gut. Aber wenn er halt vor der Mannschaft eine Ansprache gehalten hat oder Videoanalyse hatten und so und er halt in seinem normalen Tempo dann gesprochen hat, dann musste ich mich schon sehr anstrengen, vor allem in der Anfangszeit. Irgendwann bist du dann drin, so du weißt es, du kannst es dir alles zusammenreimen. Auch wenn du dann nicht das hundertprozentige Vokabular hast von denen. Und die haben ja auch dann, so wie wir in Deutschland, irgendwelche neuen Wörter, die irgendwo mal mit reingeschmissen werden, so haben die ja auch. So, das kannst du dann schon irgendwie zusammendenken, so das ging dann. Aber anfangs war natürlich schon nicht ganz einfach.
Hm. Du hast ja Frühstück schon angesprochen. Was war denn größer, der Kulturschock beim englischen Frühstück oder die Härte der Zweikämpfe auf dem Platz?
Ich mag ja harte Zweikämpfe, deswegen, das hat mich jetzt nicht so gestört. da war schon eher das Essen generell. Schon, ja, ist nicht mein Fall.
Auch die Mentalität und die Leute und so.
Das Mentalität und alles. Es ist anders so. Die Fans sind anders. Das ist so situationsbedingt einfach auch auf dem Feld. So, wenn einer 30 Meter allein vorm Tor steht oder ohne Druck da ein bisschen rumdribbelt, dann schreit jeder Shoot. Und es ist nicht so wie hier, dass da 90 Minuten gesungen wird, was angestimmt wird oder so, sondern es wird einfach mit dem Spiel mitgegangen. Ich glaube, cool, mal mitzuerleben, aber ich finde das hier in Deutschland schon, die Fankultur ist schon nochmal geiler, definitiv.
Wie schätzt du die Zeit sportlich für dich persönlich ein beim FC Millwall? Du hast eine Saison dort gespielt, 45 Spiele, 3 Tore. Ich glaube, es waren alles Ligaspiele.
Fast alles? Ich glaube, 40 Ligaspiele. Ja. Hat er dort 46 Ligaspiele. Ich bin dann erst ein bisschen später gekommen im August, wo schon die Liga lief. Dann waren, glaube ich, 2 oder 3 Pokalspieler dabei. Anfangs gut, lief gut, so auch ein bisschen Probleme gehabt, so das Tor mal zu treffen, so, aber auch, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal mit Pfostenlatte und so weiter, so das divisiere ich gern mal an, so anscheinend. So, das habe ich dort auch geschafft. Aber rein von fußballerischer Leistung her war gut. So, wir haben einen ganz anderen Ansatz vom Fußballspielen, einfach tief stehen. Abwarten, kontern und hoffen auf Standards. So, das war unsere größte Stärke. Ich glaube, wir haben gefühlt 90% unserer Tore waren nach Standardsituationen, weil wir halt da einfach unfassbar gut waren. Und das war jetzt nicht so das Spiel, das mich erfüllt hat, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja doch lieber mal einen Ball dann auch. Oder kommt noch dazu, wenn man so tief steht und du dann auf einer anderen Position spielst, als du eigentlich spielst, ist natürlich auch nicht so einfach. Das war alles zusammen so. Es lief aber gut. Wir waren eigentlich auf Kurs Playoff-Spiele so zum Aufstieg. So sah gut aus. Und Ja, haben wir dann leider nicht geschafft, warum auch immer.
Am Ende rächt sich, dass die Saison so lang ist, ja? Vielleicht.
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist, die ticken in England anders, die haben eine andere Mentalität. Ich kann mich auch daran erinnern, so, ich glaube, das war eins meiner ersten Auswärtsspiele dabei. Ja, witzigerweise, mein erstes Auswärtsspiel war, weiß gar nicht, Swansea oder Cardiff in Wales gewesen. Typisches britisches Wetter, geregnet ohne Ende, den ganzen Tag über. Und wir spielen da, sind 2-0 hinten und die machen in der 93. und in der 96. zwei Eigentore. Und wir spielen noch 2-2. So, wo du denkst, so, das kann ja eigentlich gar nicht sein. So, das ist ja unglaublich. So, was da in der Nachspielzeit Tore gefallen sind, das war da unfassbar das ganze Jahr über. Auf jeden Fall dann, ich glaube, ein, zwei Spiele danach auswärts, ich weiß nicht mehr, ob es Burnley oder Norwich war, die waren damals schon, ich glaube, es war Burnley, die sind am Ende des Tages dann auch aufgestiegen, waren somit die beste Mannschaft der Liga, hatten auch unglaubliche Spiele in ihren Reihen, haben da eigentlich sang- und klanglos mit 2 oder 3-0 verloren. Ja, und wenn ich sang- und klanglos verliere mit 2-3-0, dann bin ich angepisst, dann bin ich sauer, dann gehe ich in den Bus rein und ziehe eine Fresse und bin sauer. So, dass wir einfach nicht besser performt haben, so. Auch ich dann nicht besser performt habe, so, das regt mich halt dann einfach auf und ich sitze da im Bus dann drin und ich sehe dann nur, wie alle dann langsam reinkommen und schon alle am Lachen sind und dachte mir so, okay, also lachen, weiß ich nicht, ist mir nicht danach. Und dann fahren wir los und dann geht die Musikbox an, die spielen ihre Kartenspiele, hören Musik, lachen und feiern da so ein bisschen im Bus drin und ich denke mir so, also das kann ja nicht sein, ich bin im falschen Film hier. Und irgendwann kam dann nach einer halben Stunde kam ein Spieler zu mir so, Vogel, was ist denn mit dir? Sag ich so, ja, sorry, aber wir haben hier gerade schon, würde ich sagen, auf die Fresse gekriegt, so, ich weiß nicht, wie man hier feiern kann jetzt und Karten spielen kann und Musik hören kann im Bus. Ja, das ist doch normal, so, müssen weitermachen. So, und ich war halt einfach, ich saß da alleine dann im Bus auf meinem Platz und hab so mehr oder weniger in mich reingebockt. War halt sauer einfach, so, und das ist halt einfach anders dort und so war es dann auch vom letzten Spiel, dass wir waren eigentlich eine Heimmacht, führen zur Halbzeit 3-1, verlieren das Spiel 4-3 und wenn wir das Spiel gewonnen hätten und wir waren auf dem Playoff-Platz, hätten wir halt die Playoff-Spiele für den Aufstieg machen können. So, aber das war denen egal, dass wir verloren haben und die Chance gehabt hätten, noch hier Halbfinale zu spielen und vielleicht das Finale zu spielen und am Ende des Tages im besten Fall das Jahr drauf in der Premier League zu spielen. So, und das war denen egal und die sind feiern gegangen, noch ein bisschen Karaoke-Bar nach dem Spiel und ich denke so, das kann doch nicht hier sein, also sorry, und das war mir dann einfach zu viel, so, das war nicht meins, so, das bin nicht ich, deswegen wollte ich da dann auch zwingend wieder weg, so, das war nicht meine Welt, so, das ist nicht mein Verständnis für Fußball, ich liebe Fußball mit allen Emotionen, die dazugehören, mit Sauersein nach Niederlagen, mit schlechten Leistungen auch, dass ich da auf mich selber sauer bin, aber genauso die Glücksgefühle nach Siegen, nach guten Leistungen. Das war alles ein Stiefel. Mhm. Und war ich nicht mehr bereit, den mitzugehen. Das ist ganz einfach.
Und dann warst du froh, dass sich mit Hannover 96 ein ambitionierter Zweitligist daran erinnert hat, dass da ein Vogel rumläuft, der vielleicht ganz gut in die Mannschaft passen könnte.
Ja, mehr der Trainer, Stefan Leitl, der mit dem ich immer im Kontakt war, weil der auch aus meiner Gegend kam, dem ich dann mal so ein bisschen was hingeworfen habe, dass ich sehr unglücklich bin hier und das nicht meine Welt ist. Und er hat es geil gefunden, ich habe es geil gefunden dann am Ende des Tages. Und dann sind wir irgendwann zusammengekommen.
Und insgesamt gesehen, wenn man sich die beiden Saisons anguckt, ist das ja doch sehr vernünftig gelaufen mit Hannover und dir, oder?
Also ich sage, erstes Jahr ja, war gut. Natürlich Luft nach oben. Ziel war was anderes, dass man aufsteigt. Hat man dann nicht geschafft. Und zweites Jahr war dann durchwachsen, hat dann nicht so funktioniert. Auch viel Unruhe, dann Trainerwechsel, dann dies, dann das. Dann nicht mehr so viel gespielt auf einmal. Kam dann vieles zusammen und aber im ersten Jahr war ich schon großteils zufrieden, im zweiten Jahr dann nicht mehr.
Genau, wir haben über deine ganzen Stationen ja schon gesprochen jetzt. Außer, also Hansa kommt ja noch. Gibt es irgendeine Station, wo du sagst, die hat mich am meisten geprägt, oder nimmt man überall ein bisschen was mit? Gibt es vielleicht auch einen Trainer, der dich am meisten geprägt hat?
Ich glaube, die Zeit in Bielefeld und bei Union hat mich am meisten geprägt bisher. Trainer, die mich am meisten geprägt haben, würde ich sagen, Christian Ziege in Unterhaching.
Hm. Herr Ziege.
Genau, Herr Ziege. Uwe Neuhaus in Bielefeld auch. Stefan Leitl hat mich schon auch sehr geprägt.
Also prägen können ja auch Stationen sein, wo es nicht so gut lief, weil man für sich dann erkennt, was man will und was man nicht will.
Ja, dann gehört das mit Sicherheit in England auch mit dazu, als Station. Dann gehört aber auch Heidenheim mit dazu, dann gehört auch, dann gehört alles dazu, so. Dann ist alles irgendwie prägend, weil man sich an Dinge erinnert, so, was nicht lief, was nicht gut war, was man vielleicht dann verändert hat, was dann wieder besser lief. So, dann kann man eigentlich schon, da muss man alles nehmen, auf jeden Fall, aber ich glaube, das sind so die bisher, also zwei prägendsten Vereine, in gewisser Weise dann auch Unterhaching. Und die Trainer, die ich jetzt genannt habe, die schon sehr, sehr prägend waren.
Hm. Trainer bringen einen ja manchmal nicht nur fußballerisch voran, sondern eben auch in seinem Denken über die Welt, das Leben. Und insofern sind es dann die genannten Trainer, die dir da was mit auf den Weg gegeben hat.
Aber England, vielleicht kommt ja hier noch eine Station dazu. Ein Trainer und ein Verein, der sehr prägend ist. aber jetzt bin ich noch nicht mal ein Jahr ganz hier. Aber ich habe auch schon gute Sachen hier rausgezogen.
Ja. Also ich höre schon durch, dass du das auf gar keinen Fall bereut hast, hierher zu kommen, oder?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Also das ist schon eher eine von den Wohlfühlstationen in deiner Karriere bisher.
Auch wenn man es jetzt vielleicht in Toren und Vorlagen noch nicht ganz so krass sieht, aber ich glaube, die Leistung auf dem Platz, selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Tor gemacht habe, ständig, waren schon sehr, sehr ordentlich, und ich hatte einen großen Input auch für die Mannschaft, wie ich hier helfen konnte.
Ja, das hat der Trainer ja auch ganz oft betont, dass, welche Rolle du auch auf und neben dem Platz spielst.
Ja, und vor allen Dingen in Hannover, ich sag mal, so ein bisschen aussortiert, von wegen, ist jetzt einer von den Älteren, und in Rostock mit offenen Armen empfangen worden. Das ist ein Leitwolf. Gefällt dir diese Rolle auch? Also wenn du dann als jemand, der mit viel Erfahrung vorangehen soll, diese Rolle dann auch ausfüllen muss?
Ja, aber das war bei Union, da war ich ja auch schon Ende 20 so, das wollte damals der Trainer Urs Fischer auch. Übrigens da auch noch, hat mich auch sehr geprägt als Trainer. Ja. Also muss man auch mal erwähnen. Ich erzähle immer wieder unten Stories. Sehr, sehr guter Typ.
Oh, jetzt hast du was angeteasert und jetzt sind alle gespannt. Was hast du mit
ihm? Das ist einfach so, seine Art ist einfach unfassbar gut. Und ich glaube, die zeigt auch immer wieder auf den Pressekonferenzen, das ist schon sehr, sehr guter Typ gewesen, so, auch wenn ich manchmal so ein bisschen Probleme dann hatte, so, und aneinander vorbeigesprochen haben, aber am Ende des Tages Top 3 Trainer, die ich hatte, würde ich den auf jeden Fall mit reinpacken.
Was macht für dich einen guten Trainer aus?
Entweder er ist taktisch überragend oder er ist menschlich überragend, so das kann man auch mal differenzieren. Wenn er beides hat, dann sind es schon sehr, sehr gute Trainer, die sind meistens dann woanders unterwegs, aber wenn einer taktisch sehr, sehr gut ist und menschlich auch sehr, sehr gut ist. Ich hatte das zum Glück jetzt noch nie so die ganz krassen Beispiele. So, meistens sind dann so irgendwo beide im Mittelfeld dann, also in den beiden Sachen im Mittelfeld unterwegs, wo es dann auch gut passt. Aber jetzt noch nicht so ein ganz krasses Beispiel, dass einer taktisch so unfassbar gut war, aber halt menschlich keiner mit ihm konnte. So, oder halt andersrum, dass er menschlich so Weltklasse war, dass das Taktische komplett scheißegal war. Weil einfach die Mannschaft so dermaßen durchs Feuer für denjenigen gegangen ist oder wäre. So diese krassen hatte ich leider noch nicht. Was heißt leider? So, wäre aber mit Sicherheit mal interessant gewesen, auch sowas zu haben.
Oh, für einen Trainer ist es ja auch, glaube ich, wirklich schwer. Du hast ja so viele unterschiedliche Charaktere. Der eine braucht einen Arschtritt, der andere muss gestreichelt werden. Dann hast du noch einen Staff um dich herum, dann hast du noch Fans, eine Medienabteilung, die nervt. Also Trainerjob
ist, glaube ich, auch nicht einfach. Also ich beneide da keinen einzigen davon.
Mhm.
Wäre für dich, entschuldige, jetzt wäre für dich auch gar keine Option, irgendwie mal Trainerlaufbahn einzuschlagen?
Ich glaube nicht. Cheftrainer, kann ich, weiß ich nicht, glaube ich jetzt. Also Stand jetzt nein.
Hm. Nochmal auf diese Leitwolf-Rolle zurückzukommen. Wenn du denn so mit so jungen Burschen wie Fiete Bock oder Miwosch in der Kabine bist, erkennst du dich da selber so ein bisschen wieder, wie du früher als junger Dachs warst? Oder ist das überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der Zeit damals vor, sagen wir mal, 14, 15 Jahren?
Ja, wahrscheinlich schon anders, aber ich glaube mal zu behaupten, dass ich schon in gewisser Weise noch einen Pfeil im Kopf habe. So, und ich auch mit den Jungen noch gut kann. Und ich jetzt nicht schon so ein alter, eingesessener Trottel bin, der
aber früher
nur Grießkram ist und so, das, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut und natürlich tut es auch gut, dass man sowas ist, aber ich bin jetzt kein Lautsprecher, so, ich bin jetzt nicht hier, der die ganze Zeit rumbrüllt und irgendjemand dann zurechtweist oder sowas. Das bin ich nicht, da habe ich andere Ansichten von Führungspersonen, aber ich habe das auch von früher anders kennengelernt. Da haben die mich halt auch mal ordentlich aus den Socken gehauen, das gibt es halt jetzt nicht in der Form nicht mehr.
Und mit wem hast du so in der Mannschaft am meisten Kontakt? Ich meine, ihr seid ja schon so eine kleine Bayern-Connection. Uppi, Schusti, Maxi Kraus, du. Also seid ihr tatsächlich auch die ein bisschen zusammenhängen oder spielt das gar keine Rolle?
Zum Teil so mit Maxi und mit Luki Wallner. So, der wohnt ja auch nicht so weit weg von mir zu Hause.
Halt in Österreich. So.
Mit Schusti auch sehr, sehr viel Kontakt. Leon. Gehören auch ein paar Junge dazu. Ne? Also ich kann schon ein bisschen in die Rolle da rein, das geht schon. Kann man auch gute Gespräche haben.
Macht ihr privat auch ein bisschen was oder sagst du, reicht jetzt hier auch
beim Training? Wir machen privat schon auch was, auch dann mit unseren Frauen zum Teil. So, das ist schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, so dass man das auch machen kann. So. Das ist schon cool.
Als Bayern mal Fischbrötchen essen gehen wahrscheinlich.
Ja, brauche ich jetzt nicht zwingend.
Nee, ist die überhaupt nicht ständig?
Nee. Mache ich eigentlich selten.
Ganz, ganz selten. Also schon
aber Weißwurst ich esse auch, und so. Ich esse auch selten Weißwurst oder Schweinsbraten. Schweinsbraten, sagt man bei uns.
Ja. Okay. Bist du fleischlos unterwegs oder sehr, nee, sehr dosiert, was Fleisch angeht?
Ich habe es mal probiert, aber ich merke da keinen Unterschied. So, ich liebe mein Hähnchen mal. Genauso wie ich es auch mal gern habe, ohne Fleisch zu essen.
Du hast ganz häufig jetzt schon, und Marat hat das ja auch gleich sehr wohlwollend für sich abgespeichert, deine Mama erwähnt. Familie ist dir sehr wichtig. Das heißt, du bist mit deiner Frau und Kind auch in Rostock. Da gibt es kein Pendeln, was natürlich auch nach Bayern relativ schwierig wäre. Aber die Familie ist dir schon wichtig. Das ist dir das Allerwichtigste außerhalb der Mannschaft?
Auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig und bin auch froh, dass ich da von allen Seiten vollste Unterstützung für alles bekomme und Verständnis für alles ist. Und da bin ich schon sehr, sehr glücklich, dass das so ist, wie es ist.
Wurden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als es hieß, es geht nach Rostock? Ich meine, es ist nun von dir zu Hause fast die weiteste Entfernung in Deutschland, ne?
Ja. Und ich glaube, die Zuganbindung ist auch jetzt nicht ganz so gut.
Nee, ich glaube, das stört sie mehr, dass die Zuganbindung einfach ein bisschen nicht so gut ist. So, aber ich habe in England gespielt, also da musste auch erstmal rüberfliegen, dann noch eine Stunde mit der U-Bahn da irgendwie durch die Stadt tuckeln und dann bist du erst da. Ihr könnt euch ein bisschen am Strand setzen, ein bisschen genießen die Sonne, ein bisschen zum Meer, das geht auch gut.
Bei den Spielen sind sie auch bei den Heimspielen, oder? Oder
ja, nicht bei jedem, so. Ja. So meine Frau und mein Sohn versuchen schon, aber so jetzt meine Family. Wenn es mal geht, dann klappt's. Am Wochenende sind sie da. Ostern.
Wer gehört da dazu? Also Mama, Papa, hast du noch Geschwister?
Mama gehört dazu, mein Stiefvater, mein Papa ist leider schon verstorben.
Ach, tut mir leid, Entschuldigung.
Meine Schwester kommt auch mal mit. Freuen sich auch, den Kleinen mal wieder zu sehen. Tut schon gut.
Na, da freuen wir uns doch, dass die mit der Entscheidung, dass du zu Hansa Rostock gewechselt bist, auch gut leben können und dich auch gern hier besuchen. Wie war denn das, wenn du das so im Vergleich mal siehst, so in der Kabine, als du den Rundgang gemacht hast und dann vielleicht mit Millwall so ein bisschen im Vergleich, so die Bedingungen drumherum. War das schon vergleichbar oder sind das unterschiedliche?
Die Bedingungen hier sind die besten, die ich je hatte. Kraftraum, Kabine, alles ist das Beste.
Wirklich?
Und der Haching war klein und alt, Millwall war ein Container, irgendwie geschustert, uralte Kabinen, einfach nur eine Sitzbank mit einem Kleiderhaken. Union war ein kleiner Kraftraum, Kabine war ganz in Ordnung. Hannover, das Stadion ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Kabine zwar sehr, sehr groß, aber auch kleiner Kraftraum. Ich glaube, also so von den Bedingungen her ist das hier schon das Beste. So, Bielefeld war noch das alte Gebäude, so, das haben sie jetzt alles neu gemacht. So, ich war noch in den alten mit drin. Hätte mal einen Trainer fragen, wie die so waren. So grad Bedingungen. Letzte Top, aber der Rest war jetzt nicht so berauschend.
Unabhängig vom Stadion und den Bedingungen hier, ja, du findest ab und an Zeit auch mal was mit der Familie und mit Teamkollegen zu machen. Hast du schon so irgendwie Hotspots in Rostock, vielleicht auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo du sagst, wow, richtig schöner Platz, hätte ich nicht gedacht?
Ja, wir haben so 2-3 Cafés, wo wir gerne mal sind. Eine schöne Runde zum Spazieren gehen bei uns zu Hause. Da sind wir gerne, oft. Und dann so viel Zeit ist aber dann auch meistens gar nicht mehr.
Ja, stimmt.
Wohnst du in der Stadt Rostock oder eher ein bisschen außerhalb?
Ja, ein bisschen außerhalb.
Ja, brauchst die Ruhe, ne?
Genau.
Ja, hast und du
einen Hund oder so?
Ich habe einen Hund noch, ja, genau.
Vermutlich, ja.
Der braucht auch seinen Auflauf.
Ja.
Freut sich immer, wenn er ein bisschen flitzen darf.
Ja. Gucken wir noch zum Schluss des Gesprächs so ein bisschen auf die aktuelle Saison. Für dich war es ein bisschen schwierig reinzukommen, weil du dich blöderweise, ich glaube, es war gleich im ersten Spiel, dann verletzt hast und dann echt wochenlang ausgefallen bist mit der Wade. Hast du in dem Moment, wo es passiert ist, schon gemerkt, oh, es könnte ein bisschen hakelig werden, oder hast gedacht, okay, da ist jetzt was, aber in 2-3 Wochen bin ich wieder da?
Also nach dem Spiel war es, also ich bin ja raus, weil ich schon immer so ein bisschen Wadenprobleme gehabt, meine ganze Karriere über immer mit Krämpfen mal zu tun gehabt. Das war aber eigentlich wieder gut, dann hat man Training und da ist es mir dann ein bisschen in die Wade reingeschossen. Ich glaube, dass das hauptsächlich der Grund war. Das hatte auch nichts mehr mit dem Spiel wirklich zu tun, glaube ich. Weiß es jetzt nicht 100%. So, klar hatte ich das, habe ich gehofft, dass das schnell wieder geht, nach 2 Wochen wieder so. Und dann ist es doch wieder ein bisschen länger gedauert und dann, ja, es war einfach mühsam und nervig und es hat immer wieder gezwickt und da wieder gezwickt und das ging noch nicht und keine Kraft aufbauen war schwer einfach. So, ja, das war schon eine nervige Zeit und wir waren dann auch nicht so erfolgreich, das hat mich dann noch mehr genervt, dass ich nicht helfen kann. Hat mir kurze Zeit gefühlt kein Stürmer mehr, weil Humi sich ja auch noch verletzt hat, Ryan noch nicht wirklich da war. Ich glaube, Emil war dann auch nicht ganz, der kam ja auch erst am letzten Tag dann.
Richtig.
So, das war schon, ja, hat einfach genervt und bin ich dann auch schlecht gelaunt im Übrigen zu Hause da.
Großen Bogen um Vogi machen, wenn mir mal irgendwas hier nicht läuft. Olli, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber wir unterschlagen hier die ganzen Fanfragen. Wir haben natürlich auch für dich einen Aufruf gestartet, dass die Leute uns mal die Fragen schicken sollen, die sie an dich so haben. Und ein bisschen was haben wir schon abgearbeitet. Aber ich möchte dir mal folgende Frage stellen. Also es ist nicht von mir, sondern von einem Fan. Wie war dein Gefühl, als du das erste Mal im Ostseestadion getroffen hast und vielleicht auch, als du das erste Mal im Ostseestadion aufgelaufen bist?
Das erste Mal auflaufen war ja eigentlich gegen Aston Villa.
Ja, okay.
Ja.
Haut hin.
So, das war schon sehr, sehr cool.
Also, dass du auf der richtigen Seite aufgelaufen bist. Ne? Du, genau, bist ja vorher schon...
Das erste Mal getroffen ist auch schon mal ein bisschen länger her. Tatsächlich. Das war schon cool. Also, was wir hier für eine Stimmung entfachen können, ist auch fast schon einmalig. In so einer kleinen schnuckligen Kiste hier. Weißt du, schnucklig, klein ist sie ja gar nicht, ne? Aber da ist schon Power dahinter und das kann eine Mannschaft schon tragen und ich glaube, das haben wir dann auch gezeigt, dass das uns richtig pushen und tragen kann und das tut uns extrem gut. Das war schon sehr, sehr cool. Das erste Tor hier war, ja, einfach Befreiung. So, das war...
Hat man die, glaube ich, auch ein bisschen angesehen, ne?
Genau, das war immer eine Befreiung, so, weil ich will auch zu Hause mal treffen vor den Fans und vor der Kurve und war dann auch direkt noch vor der Kurve. Mehr oder weniger, glaube ich, oder?
Ja.
Ja.
Das ist schon geil dann einfach und das war ich trotzdem schlecht gelaunt, weil wir 2-2 gespielt haben danach.
Aber wenn man sieht, wie gut Osnabrück in der Rückrunde performt, kann man, glaube ich, den
die
natürlich
mitnehmen.
Natürlich.
Gibt's nichts.
Müssen wir
also auch nichts dran kommen.
Ja. Okay.
Soll ich nochmal weitermachen? Hast du ein Ritual vor einem Spiel?
Habe ich. Erst der linke Socken, dann der rechte Socken, dann der linke Schienbeinschoner, dann der rechte Schienbeinschoner, dann der linke Schuh, dann der rechte Schuh.
Nee, so, 1. April, links, du verarschst uns.
Nee, ist echt
nee,
so.
Wirklich?
Was soll ich dir was sagen? Ich mach's ganz genauso.
So, das ist doch kein April-Scherz.
Ja. Ja, manchmal hat man so
es komisch. Das ist ja so der Klassiker. So,
keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. So. Ich kann es auch nicht sagen.
Also ich bin Linksfuß, sagen. Deswegen mache ich es halt in dieser Reihenfolge erst links.
Ich bin Rechtsfuß ja eigentlich.
Ja.
Und wenn du es jetzt umgekehrt machen würdest, dann hättest du irgendwie ein Störgefühl?
Ich würde es merken.
Ja?
Ich würde es merken, dass ich erst einen rechten Socken anhabe.
Okay.
Ja, dann vielleicht noch eine Fanfrage. Was machst denn du, wenn du nach Hause gekommen bist nach einem Spiel als erstes? Ist das abhängig davon, ob das Spiel erfolgreich oder nicht erfolgreich war, was du danach machst?
Erstmal mein Hund wahrscheinlich. Also meine Frau und mein Sohn hier ist, das Erste, was ich wahrscheinlich zu Hause mache, ist den Hund begrüßen.
Was hast du denn für einen Hund überhaupt?
Französische Bulldogge.
Ui.
Ach, wie niedlich.
Das wird wahrscheinlich das Erste sein.
Aber die wirken eher gemütlich, die brauchen viel Auslauf.
Ja, aber er freut sich halt, wenn er raus
darf. Ja. Manch einer ist ja faul und freut sich, wenn er auf der Decke liegen bleiben kann. Aber agil wie der Papa.
Gut, dann war noch die Frage nach einem Lieblingsverein in der Kindheit. Ist man, wenn man in der Nähe von München aufwächst und selber im Nachwuchs gespielt hat, automatisch Bayern-Fan?
In einer gewissen Weise schon, ja. Denkt man schon, dass das hat sich dann irgendwann gelegt. So, klar, jetzt schaue ich es gerne, weil sie einfach super Fußball spielen. In einer gewissen Weise bleibt man dann auch irgendwie ein bisschen Fan, aber ich bin von allen Vereinen, wo ich dann selber gespielt habe, bin ich Fan von. Und so, das ist mir das Wichtigste. Und wie die anderen dann spielen, ja, ist mir eigentlich egal dann.
Okay.
Apropos ehemalige Vereine. Gut, ehemalige
Vereine. Also die schaut man so dann schon auch und denen wünscht man natürlich dann schon auch Glück, weil dann oftmals ehemalige Kollegen noch dabei sind. Das schon auch, aber ist jetzt nicht mehr so, dass ich noch ein krasser Fußballfan von einem anderen Verein mehr bin. So, weil man wird zu neutral dann einfach so.
Aber du hast
selber dann gegen Bayern gespielt, so ich kann ja dann nicht Bayern-Fan sein, so das funktioniert ja nicht so.
Ja, aber du hast ja schon recht, wer den Fußball liebt und der guten Fußball liebt, der kommt ja nicht daran vorbei, zumindest zu sagen, dass man sich die Bayern gern anschaut, weil das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, zumindest für das fußballerischere Auge, natürlich das allerhöchste Niveau ist. Ne? Von daher.
Definitiv. Und ich kann mich schon erinnern, als, glaube ich, Bayern das Champions-League-Finale gegen Manchester United damals verloren hat, da war ich, weiß ich nicht, 6-7.
Von 99. Also
das hat mich schon ein bisschen gebrochen auch so. Da war ich schon sehr traurig, definitiv.
Als Siebenjähriger darf man das sein.
Das darf man auf jeden Fall sein als Siebenjähriger.
Ich wollte nochmal auf deine Zeit in Großbritannien zurückkommen. Also nicht, also im weitesten Sinne, weil es geht ja bald wieder zurück auf die Insel im Sommer. Unser Spiel gegen Watford. Findest du gut? Findest du nicht gut? Wie hast du reagiert?
Ich habe mein erstes Tor für Millwall in Watford gemacht. Am Boxing Day.
Na,
super Omen, oder?
Absolut.
Und da wir ja jetzt wissen, dass die Spieler da nicht ganz so ehrgeizig sind wie unsere deutschen Spieler, könnte das doch ein schönes.
Wird auf jeden Fall ein interessantes Duell, glaube ich.
Ja?
Die haben schon eine gute Mannschaft. Also damals hatten sie eine gute Mannschaft. Die wollen ja auch immer hochgehen. Stadion ist super, macht Spaß dort.
Ja. Fugi, dann freuen wir uns sehr auf den Sommer. Vielleicht gibt es ja zwei Gründe zu feiern. Nicht nur, dass wir in Watford spielen und ein schönes Spiel haben, sondern das Saisonziel noch erreichen. Ich meine, du hast es jetzt mehrfach gesagt, du bist ehrgeizig. Was in den letzten Spielen passieren soll, ist wohl klar, ne?
Jedes Gewinnen einfach ist am besten.
Super Plan.
Sind wir alle zufrieden.
Super Plan. Andreas, Fugi, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke auch.
Hat Spaß gemacht. Wir wünschen dir weiterhin viele Tore und dass du gesund bleibst und ja, dass du weiterhin Spaß mit uns hier hast.
Auf jeden Fall, das werde ich haben.
Vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt, für eure Fragen. Macht immer so weiter bei den nächsten Gästen, die wir auch haben und abonniert uns, hört auch in die alten Folgen rein, gibt es immer was zu hören und Neues zu erfahren. Vielen herzlichen Dank und denkt immer dran, keiner wird uns jemals trennen.
So nämlich.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT. Eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.